Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 26.11. Und hier sitzen unser Chefredakteur Nils Fließhardt. Hallo Nils.
Hallihallo.
Ja, und ich, der Frank Wechsel. Wir reden über viele Dinge, die sich gerade tun. Es gibt eine aktuelle Meldung. Patrick Lange hat einen neuen Trainer.
Ganz genau.
Aber aus aktuellem Anlass reden wir über einen, der eigentlich auch hier sitzt, Simon Müller. Der sitzt jetzt gerade nämlich irgendwo in einem Bus, Flugzeug oder sonst sowas und ist auf der Rückreise vom Ironman Cozumel.
Ja. Ja, das Fan-Wochenende hatten wir hinter uns.
Ja, boah, wir haben mitgelitten mit ihm, ohne zu wissen, wie schlecht es ihm wirklich geht. Ja, also aus unserer Sicht, die Zeiten, die man von ihm gesehen hat, da musste es ihm gut gehen, aber es ging ihm nicht gut.
Ja, ich bin mal gespannt. Wir werden ja von ihm hören und werden das dann alles erfahren, wie es ist. Aber es wäre auch eine Frechheit gewesen, wenn man sowas macht, ohne dass man irgendwas hat. Ja. Aber jetzt haben wir noch, wir müssen erstmal die Katze aus dem Sack lassen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben.
Wir werden gleich von ihm hören, aber wir sprechen erstmal über ihn. Simon Müller, erster Ironman, Altersklasse 18 bis 24. Auf Cozumel in einem Hitzerennen, da legt er auf einmal eine 8,45 hin, wird gesamt Dritter und holt sich als Altersklassensieger der 18 bis 24 den Slot für Kona.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ne? Er hat es uns einfach gemacht, wir konnten trotzdem noch früh ins Bett gehen. Ne? Der war ja doch dann richtig schnell im Ziel. Also wie gesagt, gesamt Dritter bei den Age-Groupern.
Bei den Age-Groupern,
genau. Ich habe eben noch gelesen, er hat noch den Frederik van Lierde, den ehemaligen Hawaii-Sieger, überholt auf der Laufstrecke. Der war zwar schon eine Runde weiter, aber an dem ist er nochmal lockerflockig vorbeigezogen. Ne, solide geschwommen. Die Schwimmzeiten auf Cozumel sind so ein bisschen der Rückenströmung geschuldet, dass sie so schnell sind.
Hast, also dich, hast dich gleich schon informiert.
Ja, das weiß man da. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Strecke mit Delfinsicht. Und das soll Simon mal alles in Ruhe nächste Woche erzählen, wenn er wirklich da aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja. Und dann ist er, und das hat mich absolut begeistert, so eine super konstante Radpace gefahren. Unglaublich. Und dass er laufen kann, wussten wir ja. Und dann war es irgendwann eine Frage der Zeit. Man konnte das runterrechnen. Was läuft der enteilte Führende in der Altersklasse, der auch nicht langsam unterwegs war? Ich glaube, in Belgien war es. Und was läuft Simon? Und man konnte sehen, der Moment wird kommen und Simon wird bei diesem Rennen in Führung gehen. Und als das sich dann so angekündigt hat, da habe ich im Tracker nur noch geguckt, ey, wo liegt der eigentlich auf dem Gesamtrang? Und da hat er sich auch weiter nach vorne gearbeitet.
Ja, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. Radfahren war, glaube ich, auch so tatsächlich das, wo er gesagt hat, das ist für ihn auch die größte Unbekannte. Also vor allen Dingen bei den Bedingungen. Ne?
Ja.
Und was er laufen kann, weiß er ja auch selbst.
Ja. Am Ende, ich glaube, eine 3:04 gelaufen.
Ja, Zeiten habe ich gar nicht so geguckt.
Das muss man erstmal schaffen in seinem.
Mit so Jubelsmileys und so.
Ja, und es war also nochmal ein großes Lob an die Community da draußen, wie ihr alle mit abgegangen seid in der Carbon- und Laktatgruppe auf Facebook. Unglaublich, ja. Das hat sich ja überschlagen da. Also es hat nur bom, 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 sind da die Kommentare aufgepoppt.
Ja.
Und da hat Simon in dem Moment natürlich noch nichts von gewusst. Ich habe ihm das hinterher gesagt und er sagte, er war total baff, als er das gesehen hat, wie die Leute mit ihm mitgefühlt waren.
Ja, man möge das auch uns mal nachsehen. Wir bei aller journalistischen Neutralität, die wir das ganze Jahr über wahren müssen, müssen wir jetzt auch mal aus uns rausgehen und auch mal Fan sein.
Ja. Also es gab, wir reden gleich auch noch kurz über die Profis, aber aus gegebenem Anlass erlauben wir uns jetzt mal die Age-Gruppe ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ja, es gab drei deutsche Altersklassensiege. Und zwar hat die Andrea Herbold gewonnen in der W55 mit einer Zeit, da muss man auch mal herhören, 10:37, Altersklasse W55. Es gab einen Altersklassensieg durch einen alten Bekannten, durch Andreas Niedrig in der M50, der sich damit für Hawaii auch qualifiziert hat und quasi das, was er sich vorgenommen hat, erreicht hat. Er ist auf Hawaii ja leider ausgestiegen und hat gesagt, so kann ich mich von Hawaii nicht verabschieden. Ja. Ich meine, er wird in 10 Jahren noch Triathlon machen.
Ja, und dann wird er wahrscheinlich auch immer noch sagen, so, ja, das war es jetzt aber auch wirklich irgendwie.
Ja. Ja, ne? Und es gab einen Altersklassensieg für Simon Müller in der M18 bis 24 und da es sich eben zeitlich nicht ergeben hat, dass wir jetzt live mit ihm sprechen können, haben wir doch Andreas Niedrig beauftragt, mit Simon Müller zu sprechen. Weil sich ja gerade die Ereignisse überschlagen haben mit Patrick Lange und so weiter, habe ich mir das Ganze noch nicht in voller Länge anhören können. Ich habe nur reingehört, Ich werde hinterher die Jungs mal fragen, wo sie eigentlich gesessen haben. Das hört sich fast so an, als wenn die auf der Bühne mit dem Mikro saßen. Aber wir lassen uns jetzt selbst mal überraschen, was uns der Kollege Niedrig, ich nenne ihn jetzt mal Kollege, er hat uns das geschickt, jetzt geschickt hat. Auf geht's.
Ironman Cozumel 2019.
Und hier sind Simon Müller und
Andreas Niedrig. Ich bin total überrascht, wer hier vor mir sitzt.
Wieso?
Der junge Mann, der hat eine große Klappe gehabt und gesagt, dass er dieses Ironman-Rennen definitiv unter 9 Stunden finisht. Und das haben wir in der Gruppe gehört, haben uns den Typen angeguckt, haben uns gesagt, er macht das zum ersten Mal, never ever. Und was macht er?
Ja, 8:45. Aber sehe ich so unsportlich aus, oder?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist ja so brütend heiß hier. Und ich meine, es war ja schon klar, als man hier auf die Insel gekommen ist, es ist sehr flach. 180 Kilometer permanent drücken und dann noch einen schnellen Marathon hinten drauf laufen beim ersten Ironman-Rennen. Oho, holla die Waldfee.
Ja, ist halt immer auch eine Frage der Formulierung. Ne? Also man braucht ja, wem erzähle ich das? Die muss ich nicht sagen. Man braucht ja immer erstmal ein Ziel für irgendwas. Also so wie du das dann auch mal so salopp zu mir meintest, von wegen so, ah, ich komme her und mache dann unter 9 Stunden und 3 Stunden laufen und so. Also so ein Typ bin ich definitiv nicht, aber ich weiß halt auch in meinen Vorstellungen und so, wie ich mich vorbereitet habe, was ich kann. Und dann formuliere ich das auch als Ziel, nicht irgendwie so nach dem Motto, mache ich eh und ist ja alles kein Problem. Also ich habe da schon die nötige Demut und den nötigen Respekt und hatte ich auch. Und ich glaube, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Aber klar, dass es so geklappt hat, davon bin ich selbst ziemlich überwältigt, weil also bei den Bedingungen, die letztendlich auch geherrscht haben, beim Marathon war es ja wirklich übel. Ich weiß nicht genau, wie es dir ergangen ist. Du hattest ja vorher noch mit deinem Rücken aus Hawaii noch die Probleme mitgenommen und warst dir nicht so sicher, ob das überhaupt funktioniert. Und ja, bevor ich zu sehr abschweife und in meinen Rennen komme, erstmal an dieser Stelle die ganzen Nachrichten, die mich erreicht haben und auch in der Gruppe die ganzen Leute, die zwischendurch mit Frank zusammen und so die ganzen Splits von mir diskutiert und kommentiert haben. Ich war überwältigt, fasziniert, überrascht und ja, sehr, sehr dankbar und hätte nie gedacht, dass irgendwie mal so viele Leute verfolgen würden, was ich im Sport mache. Also von daher ganz, ganz großes Dankeschön. Und wenn ich nächste Woche und nächsten Dienstag dann zurück bin in Hamburg für einen Podcast, werde ich mit Frank sicherlich ausführlicher berichten. Deswegen jetzt nicht so im Detail, aber dich haben wir nächste Woche nicht dabei. Vielleicht startest du deshalb mal mit dem Rennen.
Ja, ich würde trotzdem noch mal an deinen Anfang ganz gerne ansetzen. Ja, es kam auch nie in der Gruppe so an, dass das arrogant klang oder dass man gedacht hat, der Typ, der hat eine Vollmeise. Aber natürlich hat man immer so eine gewisse Vorstellung von jungen Menschen, die so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ja. Man hat natürlich, also ich jetzt auch, nicht nur alleine, auch andere sehr viele erfahrene Athleten, die hier am Start waren, haben sich das angehört und sich ihren Teil immer so ein bisschen gedacht, wir kennen dich ja auch gar nicht so aus der Triathlon-Szene. Ne? Und es kam, wie gesagt, nie arrogant rüber. Wir haben es ja natürlich gewünscht und auch gegönnt. Und du weißt, der Hannes hat, glaube ich, 10 Stunden 20 getippt.
Ja, Hannes hat dann genau das Gegenteil draus gemacht und hat ähnlich so wie du auch gedacht, okay, wenn man sich vornimmt, unter 9 Stunden zu machen und dann alles im Rennen auch darauf auslegt, kann das halt dazu führen, dass es 4, 5, 6 Stunden gut geht, aber das dann hinten raus total in die Hose und wenn das ein Wandertag wird. Ich habe ja auch zu vielen gesagt, also klar, das weiß ja auch oder wissen die meisten, die das hören, meine große Stärke ist das Laufen. Aber ich habe auch vorher schon immer wieder betont, also andere joggen schneller als ich gehe. Und deswegen, wenn du damit erstmal anfängst und ich bin 21 mal 1 Kilometer gelaufen beim zweiten Halbmarathon und dazwischen bei jeder Verpflegungsstation stehen geblieben und gegangen. Dazu dann nächste Woche mehr, aber also da an diesen Satz von mir musste ich dann auch jedes Mal denken, als ich dann angehalten habe und dann auch nicht mehr durchlaufen konnte. Und ja, von daher, klar, das kann dann auch so schief gehen. Und Hannes hat dann auch darauf getippt, dass ich dann übel Lehrgeld zahle. Und ich habe auch gemerkt natürlich jetzt direkt beim ersten Mal, wie schmal dieser Grat ist. Also und wie viel dann dieses mentale Abverlangen entscheidend ist von dem, okay, jetzt knickst du ein und gönnst dir diese Pause, die du unbedingt willst oder so dieses, man hält um alle Macht dagegen und versucht dann auch, wenn es nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation immer 1 Kilometer ist, trotzdem noch zu laufen. Und das ist dann, ja, wenn es anders gekommen wäre und ich dann wirklich angefangen hätte, im Rennen zu gehen und nicht nur in die Verpflegungsstation, sondern darüber hinaus, dann weiß ja jeder, wie es ist, dann verliert man halt gut nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 10 Minuten. Und dann wäre es dann noch eng geworden. Aber gut, Ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass es so gelaufen ist. Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Und ja, 8,45, im schlimmsten Fall, sage ich mal, oder ich habe danach auch gesagt, wenn ich mich jetzt nicht qualifiziert hätte, hätte ich das für ein paar Jahre auch erstmal sein lassen mit Langdistanz. Ich habe es jetzt auch eigentlich nur gemacht, weil die Umstände günstig waren und ich es ausprobieren wollte. Gut, jetzt habe ich den Kona-Slot natürlich angenommen, aber ja, das war schon eine Grenzerfahrung, aber deswegen war ich auch hier.
Komisch. Ich weiß nicht, irgendwoher kenne ich das. Ich hätte das dann mit der Langdistanz sein gelassen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Also für mich war für mich war ja auch klar, dass ich in Hawaii, nachdem ich mein DNF hatte, nach Hause geflogen bin. Und also es war wirklich für mich ein ganz dramatisches Rennen auf Hawaii. Ich wurde auch noch ganz oft gefragt, was da eigentlich passiert ist. Ich habe mir nach 800 Metern beim Schwimmen schon einen Nerv eingeklemmt. Und zu Hause wurde dann auch festgestellt, dass ich einen Leitwirbel habe, der mir wirklich massive Probleme bereitet hat dann auf Hawaii. Ich bin dann noch bis Kilometer 8 zum Laufen gekommen. Es war eine totale Quälerei. Mein Sohn stand dann da mit der Kamera in der Hand und meinte nur so, Papa, die Kamera steht schon auf Slow Motion, ich kann nicht noch langsamer filmen. Da war mir klar, ich müsste rausgehen. Wir sind nach Hause geflogen und es war wirklich klar, es ist das letzte Mal für mich. Also da habe ich dann mal die Rechnung ohne meine Frau gemacht. Zu Hause hat sie mich dann irgendwann angeguckt und meinte, das war's jetzt? Und ich so, ja, klar, ich habe jetzt ganz viel beruflich zu tun und ich habe dir gesagt, das ist das letzte Mal. Und sie meint nur, welche Option hast du jetzt? Ich gucke die an, sage ich, bin ich jetzt in irgendeinem Vortrag von mir? Ja, sagst du doch immer, Optionen schaffen, ne? Und dann sage ich, es gibt keine Option. Nächstes Jahr 2 Rennen schaffe ich nicht, um mich für Kona vorzubereiten und dann noch, also erstmal eine Quali zu schaffen und dann noch für Kona mich vorzubereiten. Naja, und dann meinte sie halt, ja, und wie ist es mit der Form? Die war ja jetzt nicht schlecht, du hast nur Probleme mit dem Rücken, kannst du nicht dieses Jahr noch ein Rennen machen? Und dann kam halt Cozumel, sind wir hier gelandet und Sabine hat mir einen Kuss gegeben am Flughafen in Mexiko und meinte nur, danke, dass du in Kona nicht gefinisht hast, so kann ich wenigstens jetzt hier in Mexiko sein. Naja, und jetzt habe ich halt den Quali-Platz geschafft, es war die totale Quälerei, ich meine, es sind über 400 Leute ausgestiegen, ja, das ist ganz, echt ganz krass. Selten, ja. Also ich habe auch noch nie solche Bedingungen erlebt. Also Hawaii ist auch heiß. Das ist aber hier, ich sag mal, Kona und Cozumel kannst du nicht vergleichen. Es ist eine wunderschöne Zeit gewesen. Auch Hannes hat uns ja total toll betreut hier mit dem ganzen Reiseteam. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich noch sagen werde, ich höre auf. Es ist einfach so diese ganze Gemeinschaft, dieses ganze Drumherum, die Reisen, es ist ja nicht nur der Sport, es ist jetzt die Zeit davor, die Zeit danach und man trifft Leute, die man kennt und das sind Leidenschaften, die man von anderen Menschen erfährt, so jetzt auch dich kennenzulernen, wo man am Anfang denkt, okay, Jungspund, mal abwarten und jetzt macht er das Ding, sieht man sich selbst auch mal wieder so ein bisschen so und ich fand es einfach ganz großartig, wie du es gemeistert hast. Mit an der Seite deiner Freundin, die dich echt, die hat so eine Aura um sich, so, die wollte ich einfach nur beschützen, habe ich das Gefühl gehabt, und dich überall abholen und begleiten. Und das hat sie echt total gut gemacht und du auch.
Ja, ich habe das auch so richtig gemerkt, dass es nochmal so eine andere Stimmung ist, auch von den Leuten, die mit dir mitfiebern. Also es ist klar, man weiß auch, was weiß ich, irgendwie Landesmeisterschaft, Sprintdistanz, auch da drücken die alle die Daumen. Aber um das schöne Zitat von dir zu nehmen, einige Tage vor dem Rennen, bei den Athleten vor einem Ironman ist es so ein bisschen, als wenn du in den Krieg ziehen würdest. Und das ist, glaube ich, auch für die Personen, mit denen du entweder in der Partnerschaft bist, die, was weiß ich, Eltern, Freunde, Verwandte, die dann mit dir mitfiebern, es ist halt was anderes. Jeder weiß, was das bedeutet und es geht halt darüber hinaus, dass du irgendwie, sag ich mal in Anführungszeichen, vorsichtig so ein normales Rennen machst, von dem du im Jahr 5, 6 machen kannst. So, man drückt einem immer die Daumen, aber es ist schon eine besondere Atmosphäre und alle haben auch so ein bisschen natürlich Vorfreude irgendwie, aber schon so ein bisschen Angst. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also ja. Angst hat man nicht um jemanden bei einer Mitteldistanz, aber Angst hast du immer um jemanden bei einer Langdistanz. Definitiv. Und ich weiß auch, wie das ist. Und das so zu erleben, war auch für mich eine neue Sache. Deswegen ist echt interessant, dass du das von deiner Wahrnehmung auch so ansprichst, weil so ging es mir auch. Also alle, die dann echt die erste Reaktion, wenn du jemandem sagst, irgendwie ja, jetzt erster Ironman, erste Langdistanz, ist dann schon immer so dieses, okay. Alles klar, du weißt, worauf du dich da einlässt. Und dann so, nee, hast du noch nicht gemacht, aber ich meine es mir vorstellen zu können. Ja, und deswegen bin ich auch sehr, sehr beruhigt, nicht nur für mich und glücklich, dass ich das geschafft habe und sogar über mein Ziel hinausgeschossen bin, sondern dass alle, die daran beteiligt waren, die wie eben auch meine Freundinnen sogar mit hierher gekommen sind, alle, die in der Heimat vor einem Tracker saßen, die mit mir vorher trainiert haben, die seit Jahren irgendwie meinen Werdegang unterstützen, auch verfolgen oder sich bei mir melden, mir Nachrichten schreiben, mir viel Glück gewünscht haben, das ist echt viel wert für mich. Also ich saug das echt so auch als Motivation und Energie auf und ich habe auch echt gemerkt, wie viel mehr das einfach nochmal bedeutet, wenn man eine Langdistanz macht, beziehungsweise halt die erste Langdistanz. Klar, wenn man jetzt irgendwie Dutzende macht, irgendwann ist es halt in der Form nichts Besonderes mehr. Deswegen war das auch für mich ja so eine spezielle Erfahrung, weil erste Male sind halt immer, haben halt immer was Magisches, sage ich mal. Weil du erlebst das in der Intensität einfach nicht nochmal. Wenn du weißt, was
Veto, auf dich Veto. Da muss ich mal ganz klar ein Veto einlegen.
Findest du?
Ja, weil du über das Alter eine Langdistanz immer anders erlebst. Ich habe ja auch mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, ich würde nie in der Altersklasse starten, nicht despektierlich gegenüber den Altersklassenathleten, die ich extrem schätze. Da sind die meisten Freundschaften entstanden, weil ich einfach mal das Glück hatte, Profi zu sein. Mhm. Ich habe nie von unserem Sport tatsächlich leben können, aber ich habe einfach die Sonnenseite des Sports doch ein bisschen anders kennengelernt und du weißt ja, warum die alten Menschen den besten Sex haben, weißt du das?
Nee, aber du kannst mir vielleicht sagen.
Weil sie immer Angst haben, es könnte das letzte Mal sein. Okay. Und wenn du die Langdistanz lieben lernst, dann hast du deine erste und du denkst, beim nächsten Mal wird es anders. Die nächste ist immer noch deine erste. Jede Langdistanz ist anders. Keine ist vergleichbar. Und jede Langdistanz schreibt seine komplett eigene Geschichte. Wenn ich überlege jetzt hier in Cozumel, dass wir ins Wasser gesprungen sind, auch mit dieser leichten Strömung, also mit Rücken.
Leicht.
Ja, wir sind ja schon so ein bisschen ins Ziel getrieben. Mit der wirklichen schönen Unterwasserlandschaft. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Ja. Die Taucher, die wirklich die Bojen festgehalten haben. Und man hat ja so 1000 Geschichten, die in so einem Rennen stattfinden. Und die ist bei jedem Rennen anders. Und das macht das, glaube ich, so besonders. Ich weiß auch, mein allererstes Rennen in Rot, wo ich meine 806 damals gemacht habe. Natürlich ist das was ganz Besonderes, ganz klar. Und trotzdem ist das Rennen für mich gestern eines der geilsten Rennen, die ich überhaupt in meinem Leben gemacht habe, weil ich totale Angst hatte, aber wieder nicht finishen zu können wegen meinem Rücken, weil du wirst halt älter, du kriegst Einschränkungen, du kannst nicht mehr so, weil du auch beruflich mal eingespannt bist und du machst Abstriche, was deine Leistungsfähigkeit angeht. Du merkst aber auch ganz klar, dass deine Familie den Sport mitgeht und den Sport lebt und meine Freunde sagen immer so lapidar, naja, du kannst ja auch nach Cozumel fallen und Urlaub machen ohne den Sport. Dann sage ich denen immer, Leute, du erlebst eine Insel oder den Ort nie so intensiv wie in Verbindung mit dem Sport.
Ja.
Die Adrenalinausschüttung vor dem Rennen. Wir sind ja auch so ein bisschen so, wir machen uns ja was vor, alle. Wir kommen hin und sagen, ach, ist ja eigentlich gar nicht so heiß und das ist ja gar nicht so windig, die Strecke ist total flach und wir lügen uns ja alle eins ins Fäustchen und finden alles so toll, ne? Und dann ist im Rennen alles ganz anders. Und so wird es bei jedem Rennen immer wieder was Neues geben.
Also da gebe ich dir auch völlig recht, dass jedes Rennen natürlich anders ist und seine eigene Geschichte schreibt. Und das ist ja auch letztendlich das, was für viele der Sport bedeutet und was der Sport irgendwie mit sich bringt und die Geschichten, die man danach erzählen kann, die man für sich selbst erlebt und die man auch irgendwie abspeichert, sind natürlich ein großer Teil davon. Aber ich meinte das auch eher so in die Richtung, dieses, was du dir vorher immer ausmalst oder vorstellst von der Langdistanz, klar, du weißt, es wird wehtun, du weißt, es wird lang, aber du hast es nie erlebt.
Ja,
klar. Es ist nur deine Vorstellung. Und dann ist es zum ersten Mal diese Ungewissheit, die du einfach vorher hast, die ist dann vorbei, weil du hast es dann gemacht. Klar, das nächste Rennen kann ganz anders laufen, es kann was passieren, dass der Tag noch länger wird, es kann viel, viel schlimmer noch sein, aber du kannst grundsätzlich erstmal mitreden, was das überhaupt heißt, weil du hast es selbst erfahren. Und diese Angst oder diese Ungewissheit, die hast du halt nie wieder.
Und das wird dir in deinem Job unwahrscheinlich viel helfen. Hundertprozentig, weil jetzt weißt du, wovon du redest. Und ich glaube, bei dir ist noch viel mehr drin als eine 8,45. Ich meine, das war jetzt der Anfang. Und ich meine, da müssen wir jetzt heute noch nicht drüber sprechen. Ich denke, dass bei mir auch noch mehr drin ist wie eine 9,26. Also, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, der Triathlon-Sport gibt noch viele Möglichkeiten.
Wir sehen uns ja auch vorbei wieder.
Ja, mal gucken, ne? Aber du startest dann ja vor mir. Mit dem Wellenstart ist ja auch eine neue...
Ja, dann holst du mich ein.
Ja, mal gucken. Aber ich finde das ja übrigens total... Ich war ja so ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt diesen Wellenstart gibt auf Hawaii. Ich bin total überrascht gewesen, wie gut das organisiert war eigentlich. Ja. Und klar, es gab immer noch Pulks, aber ich fand das schon ganz gut. Also ich wäre natürlich gerne gut geschwommen, hat nicht ganz gut, ja, nicht so ganz so geklappt, aber ich habe ja mit vielen anderen Athleten gesprochen, die auch in der Altersklasse relativ stark waren und die waren alle total begeistert, weil sie gesagt haben, die ganzen großen Pulks haben sich einfach gar nicht gebildet.
Ja, und ja, das habe ich auch mitbekommen, also die Rückmeldung von vielen. Wie fandest du das Schwimmen jetzt hier du hast ja gerade schon gesagt, die Strömung war stark. Also ja. Viele haben dann vermutet, irgendwie die Strecke sei zu kurz gewesen. Die Zeiten sind ja immer hier so, weil es eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist.
Ja.
Und wie Hannes es hier so schön gesagt hat, 350 Tage im Jahr hat man die Strömung halt von hinten in die richtige Richtung. An den anderen 15 Tagen wird es dann sehr, sehr schwierig für manche. Ja. Jetzt hatten wir natürlich einen dankbaren Tag für schnelle Schwimmzeiten. Und du bist ja, ich weiß gar nicht, hattest du von den Age-Groupern die schnellste Schwimmzeit sogar? Du bist
nee.
44 irgendwas geschwommen?
Ja, ich bin 44 Minuten geschwommen, aber ich hatte aber nicht die schnellste Zeit. Also ich habe auch kaum noch Schwimmen trainieren können, aufgrund meiner Rückenprobleme zu Hause.
Ja.
Und die ersten 1500 Meter bin ich mit dem ersten Age-Grouper noch zusammengeschwommen. Dann bin ich das erste Mal explodiert in dem Rennen. das ist ja auch immer das Bekloppte. Weil die Leute sagen ja immer, okay, du hast Erfahrung gemacht, du weißt damit umzugehen. Das Problem ist halt, die Karosserie wird älter, aber dein Hirn, deine Leidenschaft, die bleibt immer jung. Und du meinst ja immer noch, du kannst da vorne mitspielen. Was halt total schön war, den habe ich schnell eingekriegt beim Radfahren und bin dann 170 Kilometer komplett alleine gefahren. Ja. Und habe dann so nach und nach erstmal die Frauen eingeholt. Die sind ja 10 Minuten vor uns gestartet. Und als ich dann die ersten Männerprofis überholt habe, boah, war das geil. das war so der Hammer. Und ich habe jetzt nach Kona relativ gut laufen trainieren können und bin auch die ersten 10 Kilometer mit so 4,40 angelaufen. Das ging auch total gut. Und dann war es nicht mehr geil. Also ich habe ein Bild gepostet, es gibt aber auch Videos von mir und ich möchte meiner Gemeinde oder meine Gemeinde jetzt schon Verzeihung bitten, dass ich das nicht poste. Das darf man nicht sehen. Dann wird die Legende Andreas Niedrig gebrochen sein. Es war Leiden pur. Aber ich habe dich auch gesehen und ich hätte gerne den Schritt gehabt von dir. Echt. Ich bewundere das, ich beneide das, aber alles hat seine Zeit. Deine fängt an. Ich bin auf dem Rückflug, sitzt jetzt gerade mit einem Sombrero-Hut vor dir. Ja. Ich weiß noch gar nicht, warum du dich die ganze Zeit nicht kaputt lachst.
Ich habe ja selbst einen eigenen, von daher der ist
noch... Aber du hast ihn hier aufgesetzt, aber nee, den musst du gleich noch.
Müssen ja auch sagen, du fliegst auch morgen zurück?
Nee, ich fliege auch am 2. Dezember, wir machen noch ein bisschen Urlaub.
Ah, ja, das ist ja wunderschön.
Ja.
Ihr habt ja noch echt Zeit, auch viel von hier kennenzulernen.
Genau.
Ohne den Vorwettkampf-Adrenalin.
Ja, und dann geht's nach Hawaii und in Hawaii wird nach 32 Jahren nochmal geheiratet. Wenn meine Frau mich da noch will. Also, wir sind ja schon verheiratet, aber wir wollen das Ehegelübde nochmal wiederholen. Und das war immer so der Traum nochmal auf Hawaii, weil wir nie in Weiß geheiratet haben.
Und das hattest du ja vor dem Rennen auch hier in der Reisegruppe schon erzählt. Und ich glaube, deswegen haben dir alle nochmal doppelt und dreifach die Daumen gedrückt. Und dass es jetzt dann nochmal geklappt hat, ist, glaube ich, echt umso schöner. Für euch beide, aber auch für alle, die das vorher wussten, die sich dann auch offensichtlich, so wie jetzt im Nachhinein alle hier bejubelt wurden, die es geschafft haben, alle sich mit euch gefreut haben.
Und das ist halt das Schöne, was du gerade schon gesagt hast. Man glaubt immer, dass so Facebook und Instagram so anonym ist. Und das ist es ja gar nicht. Also man kriegt so viele Feedbacks und viele von denen, die schreiben, kennt man halt durch diese vielen Reisen, die man hatte. Die man noch nicht kennt, lernt man halt auch über diese sozialen Netzwerke kennen, weil man gleiche Gemeinschaft, Eigenschaften hat, gleiche Leidenschaften. Und also ich kann das total schätzen, wenn ich sehe, wie viele Leute auf Sachen reagieren. Ich geile mich jetzt nicht dran auf, wenn ich dann halt 600-700 Likes habe, das ist mir völlig egal. Aber ich finde es halt toll, wenn die Leute einfach auch was dazu schreiben, was Persönliches schreiben, was du ja auch schon gesagt hast. Man merkt einfach, dass die mitfiebern und dass die Langdistanz definitiv lebt.
Ja.
Das finde ich geil. Und deswegen finde ich das geil, dass du so einen geilen Job machst. Ich liebe euer Magazin und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns auf Hawaii wiedersehen.
Das werden wir auf jeden Fall. Ich glaube, das waren noch gute Schlussworte. Ich hoffe, diese Aufnahme wird irgendwie gut in den, wenn ihr es hört, heutigen Podcast eingebunden sein. Wie gesagt, an der Stelle vielen Dank, Andreas.
Von Danke mir
gibt es dann nächste Woche wieder mehr. Und ja, liebe Grüße nach Deutschland. Bei uns ist es jetzt 10:30 abends, für mich vor dem Abreisetag. Aber trotzdem, für mich gibt es nicht alkoholische Getränke. Für dich nicht, du hast es dir aber auch verdient. Wir haben uns es beide verdient. Ja, schöne Grüße nach Hause und von mir aus bis zur nächsten Woche. Danke, Andreas.
Tschüss.
Ja, wie gesagt, wir haben es vorher auch nicht gehört. Wir haben hier nur zwei Triathleten mit Leidenschaft belauscht
gerade. Ja, total gut. Ich stelle mir das so vor, das ist so ein bisschen so gönnerhaft, ne? Wenn man das gerade beide so Hawaii-Quali in der Tasche, da kann man locker sitzen
ja.
Und kommt auch mal ins Plaudern.
Ja, ja.
Fand ich sehr cool, ja, auf jeden Fall.
Ich meine, coole Ausgangslage. Wir haben die beiden ja, die waren beide in der ersten Show auf Hawaii, glaube ich. In der ersten Live-Show. Kona Daily.
Ja.
Da wusste Andreas noch nicht, dass Simon starten wird. Simon wusste noch nicht, dass Andreas starten wird. Ja. Und Andreas wusste ja selber noch nicht, dass er auf Cozumel starten wird. Ja. Simon hat es ja schon gewusst, dass er selber starten wird. Und jetzt sind die beide Altersklassensieger.
Ja, so schnell kann es gehen.
So schnell kann es gehen.
Ja. Frank, falls du mir irgendwas beichten willst, hast du noch irgendwelche Rennen? Also ich bin da raus erstmal.
Ja, wir haben ja heute unsere Saisonplanung gemacht.
Ja.
Ja, also unsere berufliche Saisonplanung. Und es gab da 2 oder 3 Rennen, wo ich gesagt habe, bin ich zwar da, aber raus aus der Berichterstattung.
Ja, ja, ich meine, also mir geht es zumindest immer so, man kriegt ja auch sofort wieder Bock. Man, ja, also ja. gerade auch Langdistanz, und das finde ich ganz spannend, dass man das jetzt auch bei Simon raushören kann. Wir haben vorher beim Laufen uns darüber unterhalten und da habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, wie es, du bist ja in einer anderen Liga unterwegs als ich, aber mir ging es damals so, das hat was mit mir gemacht, ein Langdistanz, ja, das erste Langdistanz-Finish. Nämlich eben dieses, das schafft keiner einfach so und nimmt das mit und sagt dann danach, oh, weiß ich auch nicht, was die immer alle haben, so hart war es jetzt auch nicht oder irgendwie so. Das ist halt eine Distanz, wo du auf jeden Fall aus deiner Wohlfühlzone raus musst. Ja. Egal auch wie, entweder weil es ewig lange dauert, weil du ganz, ganz langsam unterwegs bist oder weil du schnell bist und das aber auch lange schnell sein musst, länger als du es sonst hast. Und schön zu sehen, dass es Simon auch so geht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr motivierend.
Sehr motivierend, ja. Also nächste Woche kann er dann nochmal so ein bisschen erzählen, wie es ihm so ergangen ist in den Tagen danach. Ich glaube, ja, man hat es gehört, beide haben ihren Slot genommen.
Genau.
Ne? Und ja, wie gesagt, nächste Woche dann noch direkt im Gespräch hier am Tisch mit Simon.
Jo.
Mehr zum mein Cozumel und wie es für ihn weitergeht. Das wird ja jetzt auch spannend. Ja? Also wir können schon verraten, er wird jetzt nicht Profi. Er bleibt uns weiter treu. Aber ich habe ja keine Ahnung, was er jetzt plant. Ob er irgendwie noch eine zweite Langdistanz vor Hawaii, weil er wird ja jetzt auch nicht nach Hawaii fahren, um da in 11 Stunden 37. der Altersklasse zu werden.
Ach, wer weiß.
Ja. Ja, wen wir noch auf Hawaii in der Show hatten, als Profi, als weiblichen Profi, und die Dame war auch auf Cozumel am Start, ist Svenja Tös.
Ja.
Der ging es nicht so gut. Die hatte einen bösen Unfall.
Ja, die hatte, also man hat es auf Instagram hat es gepostet, ein Bild aus dem Krankenhaus. Es geht ihr so weit, in Anführungsstrichen, gut, dass sie mit einem Schleudertrauma, blauen Flecken und Wunden und so weiter da gelegen hat. Aber ich meine, wir haben auch in der zurückliegenden Saison und der davor andere Unfälle gesehen, wo es, ja, also sie ist einfach auch froh, dass sie sich nicht das Genick gebrochen hat. Sie hatte halt einen Radunfall, sie hat ist ausgewichen, jemandem, der über die Straße gegangen ist. Und voll in ein Schild reingeknallt mit Vollspeed.
45 km/h, wie sie schreibt, ja.
Und das macht einen natürlich dann wieder echt, also mich macht sowas immer extrem nachdenklich, weil das immer zeigt, dass es wirklich von einer Sekunde auf die nächsten sich Pläne, die man macht und Quali-Zeiten und sowas, alles egal werden kann.
Ja.
Also gut zu sehen, dass sie schreiben kann und ein Bild posten kann aus dem Krankenhaus, aber ja, sie ist natürlich enttäuscht, hat sie geschrieben, weil der Tag bis dahin perfekt lief für sie und sie ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte.
Ja.
Ja, mit einem sehr, sehr unschönen Ende.
Ja. Was ist sonst passiert bei den Profis?
Um das vielleicht zu, bei aller Begeisterung waren dann natürlich auch noch welche, die noch deutlich schneller waren. Also wir fangen mal den Männern an, um es zu komplizieren. Also es gab insgesamt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen neue Streckenrekorde. Gewonnen hat Tyler Butterfield, der in, jetzt muss ich nachgucken, in 7:44:01 neuen Streckenrekord gemacht hat vor Michael Weiß und Mario De Elias. Bester Deutscher war Paul Schuster auf Platz 5. Und bei den Frauen hat gewonnen Carrie Lester vor Maya Storge-Nielsen. Auch hier um Ehre der Ehre, wie verhaspelt, Ehre wem Ehre gebührt, neuer Streckenrekord mit 8:38:41. Wie gesagt, Carrie Lester gewinnt vor Maya Storge-Nielsen und Michelle Westerby.
Michelle Westerby. Und mit der Maya Storge-Nielsen und Michelle Westerby bin ich auf Hawaii Rad gefahren. Wir gehen da auf das Thema noch etwas intensiver ein, weil wir über unsere Carbon-Laktat-Hotline, wo ihr jederzeit anrufen könnt und uns eure Fragen stellen könnt, eine Hörerinnen-Frage bekommen haben. 040 555 0170 99. Ich glaube, ich habe es letzte Woche vergessen, aber wir stellen das wirklich mal in die Shownotes rein. Ihr könnt uns jederzeit da anrufen. Wir nehmen die Anrufe nicht an.
Das ist schön. Ihr könnt uns wirklich jederzeit anrufen. Wir gehen garantiert nicht
Tag
ran.
Tag und Nacht, wir gehen garantiert nicht dran. Wir hören uns das an und erlauben uns dann, den einen oder anderen Anruf in die Sendung aufzunehmen. Und wenn ich den jetzt hier auch finde, dann spiele ich euch den auch vor. Auf geht's.
Hallo, hier ist Katha. Erstmal Glückwunsch an Simon. Starke Leistung, würde ich sagen. Richtig gut gemacht. Jetzt ist der Frank ein bisschen unter Zugzwang, ne? Mich würde interessieren, eure Meinung zu Michelle Westerby. Die hat ja im Mai ein Kind bekommen, also vor gut 6 Monaten. Hat seitdem 3 Langdistanzen gemacht und jetzt auf Cozumel hat sie die Quali für Kona geschafft. Und ich würde gerne mal wissen, was ihr so davon haltet. Ob ihr sagt, Respekt, gut gemacht, oder vielleicht findet ihr das auch ziemlich heftig. Ja, ich bin mal gespannt, was die Männerwelt davon hält. Also, macht weiter so, Dankeschön und tschüss.
Ja, danke Katha für die Frage. Ich war noch nie schwanger, kann also nicht aus eigener Erfahrung berichten.
Ja.
Bei vielen anderen Dingen schon, da so. Nicht. Ja, wie gesagt, ich bin ja ein paar Tage, ja, waren doch einige Tage, 2 Wochen fast vorm Rennen auf Hawaii mal die Radstrecke abgefahren. Bin da in einem Dänen-Express gelandet und da war die Michelle eben auch dabei. Und ich habe immer gedacht, die ist für PR-Zwecke da, also war sie ja auch, yeah. Aber für sie war Kona ein Trainingslager für dieses Rennen, was sie ja jetzt mit Bravour bestritten hat da.
Yeah.
Ja, und habe sie dann auch gefragt, wie ist denn mit Familie und so, und sagst du, ja, für mich ist jetzt hier alles okay, ich kann endlich mal wieder in Ruhe trainieren und so. ihren Mann kennen wir ja auch, wir haben schon Fotoshootings gemacht mit Michelle im Kundenauftrag vor ein paar Jahren und so, da war er auch immer schon dabei. Ja, sie ist Mutter und Triathletin und kriegt das anscheinend unter einen Hut.
Ja, warum auch nicht?
Warum auch nicht?
Könnte man fragen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Frage halt dahingehend abzielt, dass es ja relativ kurz nach der Schwangerschaft ist, dass sie halt auch wieder angefangen hat oder nicht angefangen hat. Da muss man halt vorne anfangen. Also vielleicht dröseln wir das ganz von vorne auf. Sie war schon kurz schwanger oder sie wusste kurz von ihrer Schwangerschaft, als sie in Kona gestartet ist,
vor 2 Jahren dann.
Genau.
Ja.
Mhm. Und hat danach dann auch versucht, noch in Cozumel zu starten und so. Und da, also im Rennen davor, da hat es nicht geklappt mit der Quali. Dann war sie schwanger, hat ihr Baby bekommen und hat während der Schwangerschaft, ist sie schon sehr offensiv damit umgegangen, dass sie auch trotz Schwangerschaft weiter Sport macht. Ja, hat das immer angegeben, hat so Monatsfotos von sich gemacht oder Wochenfotos auch.
Und das war keine Schwangerschaftsgymnastik?
Nee.
Sondern 30 Stunden die Woche.
Ja, Ehrentraining. Genau. Mhm. Wobei man natürlich dann auch nicht weiß, in welcher Intensität und so weiter. Ne? Und ich habe da auch schon mal kurz nach der Geburt mit ihr drüber gesprochen. Da hat sie gesagt, mir ging es gut immer. Und sie hat halt das gemacht, was ihr Körper ihr gesagt hat, was sie kann. Und sie hat sich einfach fit gehalten.
Mhm.
Ja. Und und offensichtlich hat sie sich so gut fit gehalten, dass sie halt eben auch nach der Geburt dann auch zeitnah ja offensichtlich auch damit weitermachen konnte. Und dass sie keine Probleme hatte.
Ja.
Das hast du ja auch so gesagt. Und ich denke, das ist der große Punkt an der Geschichte. Ne? Also das muss halt tatsächlich jeder für sich selber sehen, ob es geht oder ob es nicht geht. Da können wir beide uns überhaupt nicht reinfühlen.
Nee.
Aber also auch dazu, sie hat das mit Ärzten abgeklärt. Die haben gesagt, wenn du dich gut fühlst, mach's. Und ich glaube auch, wenn man sie auch kennt, und das hat sie auch immer wieder geschrieben, hat sie gesagt, wenn sie das Gefühl hätte, sie würde irgendein Risiko eingehen, entweder für sich oder fürs Kind, würde sie es nicht machen während der Schwangerschaft und jetzt halt nach der Schwangerschaft. Wenn du dich so lange, glaube ich, fit hältst, dann dann war wahrscheinlich der Körper auch in so einem guten Zustand, dass sie das jetzt machen kann.
Ja, ja. Also ich habe das selbst im privaten Umfeld gehabt.
Und ich glaube auch, wenn ich es richtig sehe, war es auch ein Kaiserschnitt, glaube ich, ne?
Was das weiß ich gar nicht
auch nochmal ein Unterschied ist.
Also ich habe selbst im privaten Umfeld eine gute Freundin, die hat auch weiter trainiert Und wir waren uns auch einig, irgendwie eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit. Und wenn das Wohl der Mutter und das des Kindes nicht gefährdet sind, spricht ja nichts dagegen. Ja, also ja. Wo es schon dann irgendwo grenzwertig wird, ist, wenn die Menschen irgendwie noch auf dem Rennrad sitzen, zwei Wochen vor dem geplanten Geburtstermin und damit im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sind. Da ist dann, glaube ich, da muss man dann schon sagen, da muss man schon mal an die Vernunft appellieren. Aber das reine Sporttreiben als solches ist ja jetzt nichts Schlimmes.
Genau, ich glaube ja auch Quatsch erzählt. Ich glaube, es war kein Kaiserschnitt, sondern aber es war eine geplante Geburt auf jeden Fall. Also eingeleitet auch. Naja, jedenfalls, genau, das ist der Punkt. Wenn du kein Risiko eingehst, jetzt könnte man sagen, Radfahren ist tendenziell immer Risiko, aber ja, so, man kann sich auch nicht in Watte packen, dann ist Treppensteigen auch ein Risiko letztendlich. Aber das war ja alles während der Schwangerschaft, was sie da gemacht hat. Und ich glaube, jetzt, was sollte dagegen sprechen? Also offensichtlich ist sie ja fit und offensichtlich geht es ihr gut.
Ja.
Ja, und ich habe da höchsten Respekt vor. Also extrem sogar. Vor allen Dingen auch, ja, auch mit dieser, ja, mit dieser Willensleistung. Ne? Sie wollte zeigen, ich will das wieder schaffen. Mhm. Für mich ist das hier nicht zu Ende, mein sportliches Thema. Und ich will mich so schnell wie es geht wieder qualifizieren, weil sie wieder angreifen will.
Ja.
Ich finde das super.
Ja, und letztendlich, die macht ja, was sie liebt. Ja, die lebt ja Triathlon. Ja, die ist ja genauso wie Simon und Andreas. Ja, die liebt, was sie da tut. Die strahlt dabei so eine Freude aus. Und das auch auf Weltklasse-Niveau, ja, muss man ja auch sagen. Ja. Und das ist natürlich klar, die Jahre sind gezählt, wo man das auf Weltklasse-Niveau betreiben kann. Und wenn sie das familiär vereinbaren kann, jetzt auch nach der Geburt eben, dass sie für ihr Kind da sein kann, dass sie trotzdem parallel trainieren kann. Andere Mütter gehen auch einem Beruf nach ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ich wollte gerade sagen, alleine, also das wäre schlimm, wenn wir das überhaupt diskutieren müssten. So irgendwie so, ne, fragt kein Mensch, wie viele männliche Triathleten werden Väter und machen weiter Rennen.
Ja.
Also das
von daher
finde ich super. Also das sagt sie auch. Ja, nee, vor allen Dingen auch, sie will ja auch als Vorbild. Also natürlich darf man sich das nicht, dass man sagen kann, so, ja, die schafft das jetzt und bei mir geht das vielleicht nicht, weil mein Körper mir alles andere signalisiert, aber nicht, dass ich Sport machen soll. Dann ist das halt auch so. Aber wenn man sich gut fühlt, finde ich das super, dass sie da als Beispiel vorangeht. Also vor allen Dingen auch als Beispiel. Nicht jetzt, ist ja nicht jeder hat solche Ambitionen und natürlich ist sie Profiathletin, aber allein als Beispiel dafür zu dienen, dass man eine sportliche Mama sein will und sagen will, für mich gehört Sport ganz, ganz selbstverständlich zum Teil des Lebens, also ist ein ganz selbstverständlicher Teil des Lebens, weil damit lebt man seinen Kindern das ja auch vor. Ja, ja. Weil wenn die Eltern sagen, so, nö, Sport ist nicht bei mir, weil keine Zeit und weil anstrengend und so weiter, irgendwann kommen die halt ins Alter. Und wenn die damit aufwachsen und sehen, Mama ist sportlich, dann gibt es doch nichts Besseres.
Ja, ja, ja. Absolut. Ne? Also, ja, wie gesagt.
Cool.
Ja. Genau. es gab noch ein weiteres Ironman-Rennen am Wochenende.
Genau, der Ironman Arizona als Profi-Frauenrennen ausgetragen. Da haben sich qualifiziert und gewonnen Sarah Crowley vor Heather Jackson und Meredith Kessler. Und Marien Hufe ist auf Platz 6 gelandet als beste Deutsche. Ich glaube auch als, weiß nicht, ob sie halt einzige Deutsche war, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber bestes Ergebnis da. Ja, da auch alle angenommen und alle qualifiziert, beziehungsweise Sarah Crowley validiert und Heather Jackson und Meredith Kessler auch Qualifying-Haken gesetzt.
Haken gesetzt.
Ja.
Um den Haken zu setzen, muss Patrick Lange einen Ironman ins Ziel bringen. Da reden wir gleich drüber, aber vorher.
Herrliche Überleitung.
Ja, bevor wir zum Thema Patrick Lange kommen, haben wir noch euren Präsenter dieser Episode. Und zwar wird euch auch diese Episode präsentiert von InSilence. Diese Woche ist ja der Black Friday. Und auch dafür hat sich InSilence etwas Besonderes ausgedacht. Über die Instagram-Stories kommuniziert das Socken-Startup aus Hamburg, ja, hier aus unserer Nachbarschaft, am Freitag coole Aktionen, mit denen ihr den einen oder anderen Deal machen könnt. Daher solltet ihr InSilence auf Instagram folgen, um die Rabatte auf keinen Fall zu verpassen. Und der Kanal von InSilence heißt auch InSilence. Den findet ihr, wenn ihr den Link direkt eingeben wollt, unter instagram.com/InSilence. Und InSilence schreibt sich, wie ich euch jede Woche sage, mit IN CYLENCE. Wenn du Insilence noch nicht kennst, die kommen, wie gesagt, hier aus Hamburg und produzieren hochwertige Sportsocken zum Radfahren und Laufen, die durch höchste Qualität, coole Designs und kräftige Farben überzeugen. Seit dem Launch im Juni 2018, das ist ja noch gar nicht so lange her, vertrauen zahlreiche Triathlon-Profis wie unter anderem Daniela Bleimel, Frederik Funk und Maurice Clavel auf die Socken von Insilence. Und alle Designs und Farben findet ihr im Internet unter insilence.com. Den Link stellen wir auch nochmal in die Shownotes.
Jawohl.
Ja, einer, der das Thema Socken mitgeprägt hat in Deutschland, war ja Patrick Lange.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Wenn nicht mal sogar fast angefangen, würde ich jetzt ja mal sagen. Also ich meine, der hat schon 2016 schon immer mit langen, hohen, bunten Socken unterwegs
gewesen. Ja, ja. Da hat dann der Alex Siegmund, Socken-Sigi, wie war mein Spruch letzte Woche noch, der hat den Trend erkannt. Aber auch bei Patrick Lange hat sich was getan. Er hat einen neuen Coach. Seit heute ist es offiziell. Und dieser Coach ist vielen von euch bekannt. Das ist nämlich Björn Giesmann, der mit uns die Power and Pace Trainingspläne macht in der Zeitschrift Triathlon und auf Training Peaks und so weiter.
So ist es. Ja. Der hat viel zu tun jetzt gerade.
Viel zu tun.
Auf jeden Fall.
Ja. Also nochmal rückblickend. Hawaii war für Patrick Lange der Abschluss einer Saison, die wie auch Hawaii überhaupt nicht gut gelaufen ist.
Ja. Das kann man so sagen.
Und er hat danach einige Dinge auf den Prüfstand gestellt. Faris Al-Sultan, der nicht auf Hawaii war, über die Story haben wir lange berichtet, kein Visum bekommen, kein ISTA lösen können, ist nicht mehr der Trainer von Patrick Lange. Das hat er relativ schnell nach Hawaii verkündet und gesagt, dass er zu gegebener Zeit bekannt geben wird, wer denn der neue Coach ist.
Ja.
Ja, und das ist Björn Giesmann, dessen Büro 5 Meter über uns ist.
So ist es, genau. Mit dem wir schon sehr, sehr lange gut zusammenarbeiten, immer mit als Experte von Steps und ja, eben seit dieser Saison als Triathlon-Coach. Also hat Patrick Lange eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen.
Ja. Also als Triathlon-Coach, wenn wir das auf unsere Marke beziehen, Triathlon-Coach ist ja schon lange. Die ganze Firma hat da ja eher so die Fußstapfen im oder die Wurzeln im Radsport, ne? Aber die haben sich über die Jahre richtig ins Thema Triathlon reingefuchst. Ja, neue Wege für den Weltmeister, für den Zweifachen.
Ja, es wurde ja viel diskutiert und wie das voranging und so weiter. Und Björn hatte ja einen, ja, man muss sagen, unfreiwilligen Auftritt auf Hawaii. Er war nämlich derjenige, der genau an der Kreuzung stand, da wo Patrick Lange ausgestiegen ist und bei ihm angehalten hat und sein Rad genommen hat. Und da haben viele gemutmaßt, dass das quasi schon der Auftakt oder die, dass es da schon irgendwie in trockenen Tüchern gewesen sei oder so. Das stimmt nicht. Die beiden kennen sich schon länger, weil Patrick Lange auch schon nicht in der zurückliegenden Saison, aber davor auch schon in Sachen Sitzpositionen mit denen zusammengearbeitet hat und auch auf der Bahn schon war und da schon eben Kontakte gab und darüber kannten die sich. Und es war einfach, Björn war einfach ein bekanntes Gesicht am Straßenrand, als es richtig, richtig schlecht lief.
Ja.
Also das war nicht der Startschuss für die Zusammenarbeit, der fiel tatsächlich später.
Also man kennt sich ja in der Szene, es gibt ja auch immer wieder Quervernetzungen, zum Beispiel trainiert ja auch Boris Stein bei Björn Giesmann und Boris Stein war mit Patrick Lange im Trainingslager vor Hawaii.
Die haben auch viel Kontakt, ja.
Genau, ne? Und damit hat Björn Giesmann jetzt 2 Triathlon-Profis im Stall. Den schnellsten Läufer von Hawaii und den in diesem Jahr inoffiziell schnellsten Radfahrer.
Ja. Ja, da geht auch was.
Ja, würde ich sagen. Ne?
Ja, ich bin tatsächlich echt gespannt, wo da die Reise hingeht. Also wir haben es ja auch schon gesagt und es ist jetzt ja auch von beiden geäußert worden. Es wird viel, wie man dann immer sagt, auf den Prüfstand gestellt und so weiter. Ohne jetzt natürlich alles in Frage zu stellen, also in Frage stellen schon, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass alles schlecht war, denke ich mal. Ich meine, immerhin ist er auch zweifacher Weltmeister.
Mit Faris Al-Sultan in der Zusammenarbeit. Ne?
Und wird jetzt spannend sein zu sehen, wie die Reise losgeht. Ne? Wir haben gefragt, gibt es schon Tendenzen, welche Rennen wird es geben, weil das natürlich auch immer spannend ist. Da gibt es Gedanken, aber über Ergebnisse mochte man noch nicht sprechen mit uns. Das heißt, welche Rennen, du hast es angesprochen, Patrick muss noch einen Ironman validieren, um halt eben wieder teilnehmen zu können. Und das Ziel ist, zurück in die Weltspitze. Und welche Reise er dafür nehmen wird, ist noch nicht klar. Aber es wird eine andere sein als in den zurückliegenden Jahren. Das
die da hieß Armin Frankfurt.
Ja, also ob das sich jetzt unterscheidet, also es wird sich deutlich unterscheiden als von denen in den vergangenen Jahren. Da gucken wir natürlich drauf und bleiben da dran und bin gespannt, wie Patrick das jetzt angehen will. Ob er ja, sich so ein bisschen auch aus der Schusslinie nehmen will. Na, ich meine, jetzt ist es, die Personalie ist jetzt raus. So, jetzt geht es zum Trainingslager nach Mallorca. Und dann beginnt ja im Prinzip oder ist schon voll dabei der Neuaufbau. Also auch da, und das hat Björn uns auch gesagt, irgendwie war jetzt zum Beispiel der Start auch alles andere als gut, weil eben diese Krankheit, die Patrick hatte, wohl sich sehr, sehr, sehr lange hingezogen hat. Ja, also er musste halt erstmal wieder gesund werden.
Kenne ich sowas.
Ja, ja. Und das ist ja immer schon, ich kann mir das schon vorstellen, du hast halt so ein schlechtes Jahr hinter dir und scharst dann irgendwie auch mit den Füßen und weißt auch nicht so richtig, in welche Richtung geht das, hast dich jetzt von deinem Coach getrennt, brauchst jetzt einen neuen. Was machst du in der Zeit? Ne? Mhm. Und hast ja auch Angst, glaube ich, kann ich mir nur so vorstellen, dass da jetzt schon Zeit ins Land geht, die schon wertvoll ist. Ne? Ja, aber da geht es jetzt halt auf Mallorca mit einem ersten Trainingslager los und dann werden wir das sehen.
Startet er etwa auch in Südafrika? Ich meine, wir wissen es wirklich nicht.
Nein, nein.
Also, aber ich weiß, wie es ist, wenn die Zeit wegläuft.
Ja, das stimmt. So. Ja, also auf jeden Fall, ja, eine interessante Kombi,
ja,
wie ich finde. Ja. Und mal gucken, wo es hingehen soll. Also
ja.
Zielsetzung, also sie haben jetzt in ihren Statements, keiner hat jetzt da groß rumposaunt und hat gesagt, hier, wir wollen wieder irgendwie, nächstes Jahr werde ich wieder Weltmeister oder so. Aber es ist deutlich rauszulesen, wir wollen jetzt muss ich gucken, wie war es, also zu alter Stärke zurückführen. Ja, und
da war es
zwar Weltmeister. Die alte Stärke war schon ganz schön stark. Ja. Mal gucken.
Ja, also hochspannend. Ich meine, es liegt auch auf der Hand, es muss einen anderen Patrick Lange geben, als es ihn 2017 und 18 gegeben hat, weil sich das Rennen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, in der Dynamik schnell verändert.
Ja.
Ja, jeder weiß, was Patrick Lange kann oder 2017, 18 könnte, was er wahrscheinlich reproduzieren könnte. Die anderen brauchen andere Waffen und denen muss sich Patrick Lange stellen. Es ist ja total spannend, was sich da abspielt mittlerweile. Ich glaube, so vom Gefühl her, die Entwicklungen überschlagen sich und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für Athlet und Trainer, da darauf sehr schnell zu reagieren, weil eigentlich mit jedem Hawaii-Rennen die Karten komplett neu gemischt werden und die Karten aber auch auf dem Tisch liegen. So wie man in einem Jahr 2019 ein Rennen gewonnen hat, wie Jan Frodeno, da werden natürlich alle anderen irgendwo dran arbeiten, an der Idee überhaupt erstmal, wie können wir das knacken.
Wobei das natürlich echt schwer ist. Ne?
Ja, ja.
Weil so wie er das gewonnen hat, gibt's natürlich auch kein Mittel. Also, weil wenn er die ganze Zeit vorne ist, dann kann das Mittel ja nur heißen, ich muss auch die ganze Zeit vorne sein.
Ja.
Also nee, das wird in der Tat spannend. Also ich meine, Patrick ist super geschwommen dieses Jahr auf Hawaii. Und ja, wer weiß, ich meine, klar, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen und geschrieben, dass auf dem Rad andere besser sind. Aber die Frage ist, wie viel Potenzial liegt da noch bei ihm? Ne?
Mhm.
Das wird die große Herausforderung sein, das rauszukitzeln. Und es ist ja auch längst nicht klar, ob sein Lauf am Ende der Fahnenstange ist.
Ja, ja,
ist das der schnellste Patrick Lange, den es geben kann? Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon?
Und das werden sie natürlich versuchen herauszufinden da jetzt. Ja, und dann freuen wir uns doch einfach wieder darauf, das beobachten zu können.
Ja, ja. Ich meine, im Schwimmen gibt es das schon, dass ein Age-Grupper den Streckenrekord hält und der Müller drückt beim Laufen. Ne? Also ja. Ja, also wird hochspannend. Wir würden uns natürlich über einen weiteren deutschen Sieg auf Hawaii freuen und haben dazu auch das Fundstück der Woche. Das hat nämlich in der Facebook-Gruppe der Malte Banners gefunden. Alistair Brownlee steht am Wochenende in Busselton an der Startliste beim Ironman Western Australia und möchte da seinen Slot validieren für Kona mit Startnummer 1 und einer deutschen Flagge am Revers.
Ja.
Ja, da ist wahrscheinlich ein kleiner Buchstabendreher, ist aus einem GBR ein GER geworden. Und von daher ist Alistair Brownlee in der Startliste erstmal Deutscher.
Ja, aber sehr witzig. Was stand irgendwie jetzt ziehen sie alle Register irgendwie so.
Genau. Der zieht aber auch alle Register, genau.
Ja, ja. Ja, ich meine, so eine Deutschlandflagge neben dem Namen, das ist ja schon mal was, das hat ja funktioniert. ne? Warum soll man, da muss klar, man, ne? Da muss man dann auch mal Kompromisse eingehen.
Man muss einfach schielen, was die Besten anders machen.
So ist ne? es, ja. Genau, neue Strategie.
Genau, ja.
Ja, sehr witzig.
Ja, Patrick Lange startet, wie gesagt, jetzt mit Björn Gesmann und ihr seid alle voll im Bilde, denke ich mal. Der schreibt ja nun die Trainingspläne auch für euch in der Saison 2020. Gratis in der Zeitschrift, also zum Zeitschriftenpreis in der Zeitschrift, gegen Aufpreis auch digital. Und die am häufigsten gestellte Frage ist momentan im Rahmen dieser Trainingspläne, ja, wann sollte ich denn mit diesen Trainingsplänen starten, wenn ich im nächsten Jahr am 23.08. beim neuen Ironman 70.3 in Duisburg starte oder so? Und da wollen wir erstmal so ein bisschen Spannung rausnehmen. Wir empfehlen, dass momentan alle den nächsten Plan am 2. Dezember, also nächste Woche, starten. Das passt nämlich gut mit Weihnachten und so weiter überein. Wir gehen mal davon aus, dass viele Leute noch nicht wissen, ob sie vielleicht mal ein oder zwei Wochen ins Trainingslager fahren, ob sie vielleicht irgendwo ein Wehwehchen auskurieren müssen, ob sie vielleicht noch mal eine Woche krank werden. Also die ganzen Individualitäten, auf die wir auch mit den Trainingsplänen mit verschiedenen Bausteinen reagieren werden, die kommen schon noch. Momentan ist es erstmal wichtig, dass die Basisarbeit gemacht wird. Und bevor es also in die ganzen kleinen Abzweigungen geht, die auch eben abweichende Renntermine für das Hauptrennen beinhalten, geht es erstmal noch gleichmäßig zur Sache. Es wird in den nächsten Tagen auch von Björn Gesmann, auch wenn er gerade viel beschäftigt ist, einen Erklärfilm geben, wie so die ganze Periodisierung läuft, der Trainingspläne. Aber unsere Empfehlung, und da sprechen wir auch in Björns Namen, ist, dass am 2. Dezember mit dem Trainingsplan der Triathlon 175 oder eben dem Dezemberplan auf Training Peaks begonnen werden kann. Und alles Weitere dazu, wie immer, auf trimac.de/Trainingsplan.
Genau.
Ne? Wie steht's denn mit deinem Training?
Muss ich tief durchatmen. Ja. Ich bin noch in der Erfindungsphase. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Vorschläge bekommen auch. Ich habe ja in unserem letzten Gespräch gesagt, ich brauche neue Abenteuer und neue Herausforderungen, wo ich teilnehmen kann. Und da hat mir tatsächlich geschrieben, aber das war jetzt keine ganz neue, also die kannte ich schon tatsächlich, den Nature Man in Frankreich. Da gibt es auch Videos auf YouTube, sensationelle Bilder irgendwie und so weiter. War ein guter Vorschlag, mal gucken.
Ja.
Aber es ist halt echt weit weg.
Ich werde mich auf jeden Fall anschließen in den Mittagspausenläufen jetzt. Ja. Also meine Sehne ist wieder gesund und du bist zwar fit, aber Simon ist in der Übergangsperiode. Das heißt, wenn ich harte Intervalle und er locker läuft in seiner Übergangsperiode, dann könnte es vielleicht passen. ich bin wieder dabei.
Ne? Das ist gut, das ist gut. Und wenn wir, Fragen haben, irgendwie so, dann rufen wir einfach den Coach von Patrick Lange an.
Dann rufen wir den Coach
von Patrick Lange. Das ist kein Problem.
Ob der nicht mitlaufen will.
ja, schauen wir mal.
Ja, der muss ja jetzt auch fit halten. Ja. Ja, ich habe dafür was anderes gemacht. Ich habe es endlich wahrgemacht. Ich bin das von mir selbst kreierte Schwimm-Event mitgeschwommen, die Swim 100x100.
Oh Gott.
Ja. Ja, sie gehen vorbei, so viel vorab.
Vorbei.
Ja, also ich musste das schaffen, weil wir sind ja mit dem ganzen Thema auf Tour in 9 Orten in Deutschland. Das war jetzt das 3. Event dieses Jahres und das Ganze gibt's ja aber schon seit 4 Jahren. Und zum ersten Mal haben gleich bei 2 Veranstaltungen mehr oder weniger hintereinander in Braunschweig und in Flensburg alle das Ziel erreicht.
Ja.
Alle Starter sind die 100x100 geschwommen.
Stark.
Und da durfte ich mir natürlich keine Blöße geben.
Nee, ne? Aber finde ich auch, höchst beachtenswert.
Ja,
das sind so Veranstaltungen, von denen ich mich definitiv fernhalten muss.
Ja, also für mich standen da ja auch viele Fragezeichen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer ich im November vorher geschwommen bin. Im Oktober waren es 7, etwas. Da ist das Hoala Swim auf Hawaii schon mit drin. Also da standen nicht viele Kilometer. Ich bin auch ganz, ganz früher, vor 25 Jahren, schon mal mehr geschwommen als das. Aber wusste, wie hart sich das Hoala Swim anfühlt.
Ja,
vor allen Dingen so nach 3 Kilometern und hatte schon so ein bisschen Bedenken. Bin dann auch schlauerweise auf die Abgangszeit 2 Minuten 15 gegangen. Ich habe früher immer gesagt, ja, wenn, dann muss ich aber auch so fit sein, dass ich das mit 2 Minuten schwimmen kann. Das hat in Flensburg keiner gemacht. Also es ist bis kurz vor Start ist die Bahn mit 2 Minuten frei geblieben. Es hätte ja noch eine Nachmeldung geben können.
Vielleicht wäre dir jemand gefolgt, wenn du den Weg gemacht hättest drüber.
Ich glaube, die eine Dame auf der Nebenbahn, die hätte das durchaus gemacht, weil die hat ein Programm geschwommen. Die ist, glaube ich, den zweiten Tausender, also die zweiten 10x100 komplett Rücken geschwommen und dann wieder Kraulen Tausender und dann, glaube ich, Lagen, ja, also ist eine geile Sache. Es ist echt, das ist so ein Event von der Marke, fühlt sich nicht geil an, es zu machen, aber fühlt sich geil an, es gemacht zu haben. Ne? Ja,
das also, kann ich mir vorstellen.
Geht los, ne? Und man muss dann halt losschwimmen und schwimmt dann so seine 100er runter. Ich habe auch eine Zeit genommen für jeden einzelnen 100er und Pulswerte und so weiter. Ich wollte das mal so ein bisschen dokumentieren für mich und für die Nachwelt. Es ist auch im Netz bei mir zu finden, auf der Facebook-Seite in meiner Facebook-Timeline. Nach 3 Kilometern wird es kalt. Das hört auch nicht mehr auf.
Warum? Was sagt der Mediziner dazu? Weil das Wasser wird ja nicht kälter, du bist ja nicht unterkühlt.
Das Wasser war von Anfang an nicht heiß. Ne? Also ich hätte es gern 2 Grad wärmer gehabt, das wäre angenehmer geworden hinten raus. Das war von Anfang an nicht heiß, aber du verlierst natürlich Energie und kannst diese Energie auch nicht nachführen, ja, und verlierst Kraft. Und das sieht man auch, also das ist das Krasse an der Auswertung, dass ich relativ bald 5 Züge mehr pro Bahn gebraucht habe als am Anfang. Ja. Ja, also die Technik schwindet echt dahin, dafür reicht die Erholungszeit nicht und du musst es halt kompensieren. Wirst du natürlich auch langsamer, also ich bin am Anfang so relativ konstant so 1,36, 1,37 auf 100 geschwommen und ich glaube ab 80 lag es dann so bei über 1,50. Das ist also immer weiter dahin erodiert, die Zeit, und die Anzahl der Züge ist enorm gestiegen pro Bahn.
Also das beißt sich ja auch irgendwie die Katze auch an den Schwanz, oder? Weil deine Erholungszeit wird ja auch immer kürzer.
Ja, vor allem.
Das ist das, was ich aus meinem Schwimmtraining immer kannte, weil ich natürlich immer als Letzter irgendwie da ankam und dann immer, es wird ja immer schlimmer von Bahn zu Bahn, weil das ist dann natürlich immer, das ist auch beim Radfahren, kennt man das auch, wenn man mit einer Gruppe irgendwie im Berg hochfährt, heißt, ja, wir treffen uns dann oben, und dann bist du, wenn du dann hinten oben ankommst, dann geht's schon mal gleich wieder weiter. Das heißt, du hast irgendwie die Erholung. Und das denke ich mir ist doch da auch so.
Ja, das ist tatsächlich so. Am Anfang denkst du, das ist ja komfortabel. Aber diese Zeit wird wirklich immer kürzer. Ja, also am Anfang hast du halt 15 Sekunden mehr dazwischen als am Ende. Und was ich so festgestellt habe, man sollte sich Gedanken über seine Verpflegung machen. Also ich hatte viel Flüssigverpflegung, aber ich habe gewusst, das reicht mir beim Schwimmen nicht. Ich kann nicht ohne was Festes zu beißen zwischendurch. Ja. Und ich habe mir dann so ein...
Pommes Mayo.
Schwimmbad-Pommes. Einen etwas konsistenteren Riegel. Ja. Und das Schlimme ist, die Kauzeit reicht nicht in den Pausen. Ja, und ich habe festgestellt, das habe ich vorher noch nie ausprobiert, ich kann beim Schwimmen nicht kauen. Das heißt, ich habe dann abgebissen, vorgekaut und bin dann mit Hamsterbacken in den nächsten 100er geschwommen. Also atmen geht an den Riegelstücken vorbei. Ach, und habe dann beim Anschlag gleich weitergekaut nach der nächsten
Minute. Jetzt ist so ein kleines Eimerchen da. Na, ist egal, wir wollen das nicht vertiefen.
Also, Salzbrezeln gehen gut weg. Ne? Und Mini-Salamis auch, so wenn man nur eine in der Pause isst auch. Ja. Ne? Also ich habe Abwechslung gebraucht bei der Verpflegung. Ne?
Ja.
Ja. Also das große Geheimnis ist, man darf nicht mitzählen, man muss es einfach passieren lassen und man darf nie hinterfragen, was man da eigentlich gerade tut. Ja. Ne? Und auch nicht darüber nachdenken, also die Zahlen, die purzeln ganz schnell, aber wenn du auf die Uhr guckst, das Ganze dauert ja 4 Stunden und irgendwann siehst, das sind jetzt nur noch 3,5 Stunden, Fehler.
Ja. Ne? Ich finde tatsächlich, also ich kann das gut beim Radfahren und beim Laufen, was du sagst, einfach immer weiter, einen Schritt vor den nächsten und eine Kurbelumdrehung, dann wird es halt immer langsamer irgendwie letztendlich, aber irgendwie geht es dann doch immer noch voran. Beim Schwimmen geht man aber unter, irgendwann, also deswegen funktioniert das bei mir nicht.
Vor allen Dingen, es hätte jetzt gut getan, mal 100 Meter Brust zu schwimmen. Aber dann wäre keine Pause gewesen danach. Oder man hätte sogar aufholen müssen. Ja, also, ja.
Das ist doch schlimm.
Also so grob eingeteilt, die ersten 3 Kilometer schwimmt man so dahin und merkt dann, okay, jetzt habe ich was getan. Dann kommen 2 Kilometer, wo man größtenteils friert.
Du bist nicht isoliert genug. Das ist...
Ja, höre ich gerne.
Habe noch nie gefroren beim Schwimmen.
Und dann so ab der Hälfte, da ist ja auch dann eine Pause, also es gibt jede Stunde 5 Minuten Pinkelpause, die man auch braucht. Und ich habe immer noch auf die Blackroll gelegt, was richtig gut war. Ja, also ich bin ja eh bekennender Wechselzone 2 Blackroller und das war aber auch jetzt beim Schwimmen gut. Und dann so Kilometer 6, 7 und 8, das ist so das, wo man irgendwie durch muss, wo es zäh ist, wo der Rücken langsam wehtut. Und wenn man dann 80 hat, dann geht wirklich so der Countdown los. Das ist dann zwar noch eine halbe Ewigkeit, aber so im Nachhinein weiß man, 100 mal 100 sind schaffbar. Ich habe keinen Muskelkater gehabt am Tag danach. Ich war einfach nur müde. Ich konnte auch danach nicht einschlafen. Ich bin erst um 4 Uhr morgens, habe ich die Augen zugekriegt. Und ist jetzt diese 1,5 Stunden Trainingseinheit, die ich einmal in der Woche mache, wo ich immer denke, boah, jetzt kommen 1,5 Stunden, wo ich jetzt denke, ach, 1,5 Stunden ist ein Klacks. Zack, ne?
Schnell vorbei.
Ja,
ne? Bist also du denn aus dem, konntest du dich noch aus dem Wasser rausstemmen? Da hätte ich ja auch Angst vor gehabt. So, dass die Arme versagen, dass man gar nicht rauskommt.
Ich bin glaube ich, tatsächlich bei den drei Pausen nach, die liegen ein bisschen krumm nach 27, 51 und 75, weil es immer genau auf der Stunde sein muss, damit es am Ende genau die 4 Stunden werden. Da bin ich über die Beckenwand rausgeklettert. Das hätte ich nach dem 100. nicht geschafft, war aber auch nicht nötig, weil es an der Seniorentreppe die Medaillen gab.
Ach, wie schön.
Die Finisher-Medaille.
Ja, das ist doch nett.
Ne? Ja, kann ich nur jedem empfehlen, das einmal zu machen.
Ja,
das
unbedingt, hört sich so an.
Eine Herausforderung, auf die man hinterher stolz sein kann. Ich kenne das ja, wie gesagt, es ist unser Event von der Zeitschrift Swim. Ja. Wir haben ganz viele Wiederholungstäter. Ja, gelegentlich mal, aber ich muss jetzt nicht die ganze Serie durchschwimmen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal da schwimme und merke, ich bin bei Kilometer 3 und es wird jetzt übel, dann wird die Überwindung umso härter, das nochmal durchzuziehen. Ne?
Ja.
Aber ihr da draußen, ihr schwimmt alle viel mehr im Training als ich. Ihr schafft das auch.
Auf jeden.
Auf jeden Fall. Ne? Ja. Was haben wir noch? Wie gesagt, Wochenende wird in Australien noch ein bisschen Triathlon getrieben, aber am Wochenende seid ihr bei der Selfish Night of the Year.
Ja.
Die Awards sind ausgewertet unter Verschluss. Spannend. Ja. Spannend.
Immer. Ne?
Also ja, es war auch wieder sehr knapp in einigen Kategorien. Ne, in anderen vielleicht nicht so, aber da war durchaus Spannung drin.
Ja, ne? Dazu mehr.
Dazu mehr. Wochenende. Es gibt ein tolles Bühnenprogramm am Samstagabend in Langen. Leider können wir euch nicht sagen, wo es noch Karten gibt. Das ist nämlich restlos ausverkauft, schon seit Wochen mit 800 Leuten.
Ach, das wird wieder gut. Das ist so immer so schön. Das wird
wieder gut, ne?
Jahresabschluss. Alle sind entspannt. Das ist, glaube ich, tatsächlich so der Moment, wo alle so ein bisschen entspannen können.
Genau,
so,
genau, ne?
Genau. Die ersten Trainingslager stehen noch bevor, irgendwie Vorbereitung fängt darauf jetzt an und oder ist dabei, aber keiner ist jetzt so unter Stress, dass er ja schon wieder wieder los muss. Ja, wird gut.
Ist denn der Zieleinlauf auch schon wieder fest geplant, dass ihr erst geht, wenn das Licht angeht? Um 4 Uhr?
Ja, muss ja. Muss das ja kontrollieren, wer da alles so noch geht und kriecht. Ja, klar, ich denke, das ist Ehrensache. Kann man sich, glaube ich, drauf verlassen.
Ich lasse mir berichten nachher. Leider ist das Internet in der Halle so schlecht, dass man keine Live-Schalte machen kann.
Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Wir können ja ein Battle machen. Ich weiß nicht, ob wir länger durchhalten beim 25. Abi-Jubiläum.
Ja, können wir gerne machen. Lass ich mich drauf ein. Sportliche Herausforderung.
Ja, bevor das Ganze stattfindet, haben wir noch einen weiteren Podcast. Und zwar geht zum Wochenende die nächste Episode von Triathlon Talk online. Da wird es also in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr geben. Wir sind ja gestartet mal mit Triathlon Talk, wo immer einer von uns mit einem besonderen Gast gesprochen hat. Und dann kam irgendwann dieses Format, Carbon Lactat, ja erst dazu als wöchentliches Format. Carbon Lactat wird es weiter im wöchentlichen Format geben, aber wir werden die Lücken dazwischen, also so Richtung Wochenende, auch wieder mit Triathlon Talk auffüllen. Und der erste Gast ist ein besonderer Gast, der uns schon lange begleitet. Ne? Und zwar, eigentlich ist es kein Gast, sondern es ist unser der Baranski.
Genau, unser Kollege Markus, der bei uns im Anzeigenmarketing unterwegs ist, aber der auch darüber hinaus, glaube ich, das kann man so sagen, einer der größten Fahrradkenner in Deutschland ist, würde ich sagen.
Ich bin gespannt, ob die Leute, die ihn am Telefon nicht annehmen, wenn sie seine Nummer sehen, weil sie wissen, der will eine Anzeige verkaufen, auch gar nicht anhören, wenn er im Podcast redet.
Genau. Ja, Markus und ich haben uns getroffen und haben uns, das, was wir ganz, ganz häufig machen, am Telefon über Fahrräder unterhalten. Ne? Unsere beide große Leidenschaft. Und wir haben uns so die Trends des kommenden Jahres vorgenommen und sind die durchgegangen und haben diskutiert und spekuliert und glaube ich, eine ganz schöne Geschichte für Technikfans, die da Spaß dran haben, sich mit dem Thema Fahrrad zu beschäftigen.
Ja.
Lohnt sich das auf jeden Fall, da reinzuhören.
Ja, er weiß das ja eben auch nicht nur, weil er in der Fahrradindustrie unterwegs ist, sondern auch, weil er selber sehr viel Rad fährt und das auch nicht ohne Erfolg.
Ja, absolut.
Er ist in diesem Jahr Vize-Weltmeister im, was wir Age-Grupper nennen die Radfahrer-Senioren, glaube ich. Das hört
Masters.
Vielleicht nicht Masters, hört sich besser an.
Ja.
Er ist Vize-Weltmeister bei den Masters geworden in Polen im Einzelzeitfahren. Ist also ein absoluter Zeitfahrfreak, zieht jedes Register.
Genau, aber nicht nur, wenn jetzt die ersten Triathleten schon so einziehen irgendwie so, aber nicht nur die kurzen Formate. Also er ist auch immer als Staffelfahrer auf den 180 in Rot unterwegs. Und
was hat er stehen? Vier Stunden, unter vier Stunden
25, keine Ahnung, aber auch, ne? Sehr, sehr schnell. Also ja, sehr, ja, sehr ambitioniert ist er da immer unterwegs und war King of the Lake, größte Zeitfahren Europas. Das hat er gewonnen. Ja, schneller Mann. Also alles, was ja, kennt sich aus, wie man das Ding benutzt und kennt sich halt auch damit sehr, sehr gut aus, wie das Ganze funktioniert.
Ja, ich habe es noch nicht gehört, freue mich sehr drauf.
Ja, lohnt sich.
Ne, weil der Baranski, der ist echt ein Original. Und du sowieso.
Ja, danke.
Ne? Also ich bin sehr gespannt drauf.
Ja.
Kurze Frage vorab, kam es zum Fight in der Reifenfrage?
Nein. Wir haben uns quasi vertragen.
Ja, also da steckt eine Menge Detailwissen drin und eine Menge Fachsimpelei, auf die ich mich sehr freue.
Gut.
Ansonsten, nächste Woche, Simon wieder am Start hier. Ich wahrscheinlich auch. Gehe ich mal von aus. Ich möchte es ja wissen von Simon. Jedes Detail.
Genau.
Ne? Ihr könnt uns gern eure Fragen stellen. Wie gesagt, die Hotline ist geschaltet. 040-555-0170-99. Ansonsten könnt ihr uns auch auf allen anderen Kanälen erreichen. Wir sind da. Wir arbeiten sonst mit Hochdruck an der nächsten Ausgabe, an ganz vielen Wettkampfterminen und so weiter. Ansprechbar. Simon wird auch da sein auf der Selfish Night of the Year. Ne, ansprechbar sind wir immer für euch. Wobei, ja, ich muss das so ein bisschen einschränken. Ne, also, so,
was kommt jetzt?
Ja, nee, also ich habe tatsächlich gerade ein Problem. Ich habe ja auch seit Wochen immer so mein Instagram-Account in die Shownotes reingestellt. Ich dachte, die Leute folgen einem da nur, aber die melden sich da ja auch und schreiben dir. Ne? Und irgendwie ist Instagram für mich immer noch nicht so der Kommunikationskanal. Und da kommen dann teilweise sehr individuelle Beratungsfragen. Das kann ich nicht alles leisten. Ja, also ich muss das irgendwie so ein bisschen kanalisieren. Freue mich natürlich immer über Kontakt, aber ja, das werde ich sicher mit Simon auch nochmal besprechen oder wir alle, wie wir mit sowas umgehen. Wir können nicht jede einzelne Anfrage leisten, nur weil wir von den Dingen wissen. Ja, wir können nicht sagen, starte mit dem oder dem Rennen in die Saison oder sonst was. Also es kommen viele Fragen. Wir würden gerne alle beantworten, aber manchmal sind uns da einfach zeitlich die Hände gebunden, weil sonst wären wir nur noch am Fragen beantworten.
Aber da sind ja unsere Diskussionsgruppen auch sehr, sehr gut für geeignet, weil da eben auch die Leute sich untereinander helfen, was wir sehr, sehr, sehr genial finden.
Ja, ja.
Schön zu sehen.
Ja, also können wir nochmal erzählen, wir haben zwei Gruppen auf Facebook, Carbon und Laktat und Power and Pace. Carbon und Laktat eher so gedacht als die Gruppe, wo man über große Triathlon-Themen diskutiert. Also wir geben nach wie vor jeden Beitrag frei und auch jeden User frei. Also wir geben keine User frei, die einen Fabelnamen haben, kein Foto und keine Freunde. Also wir wollen schon, dass man da auf Augenhöhe sich unter Menschen unterhält und nicht mit Trollen oder Bots oder was weiß ich. Und auch manche Artikel, die wir ablehnen, ist, wenn es so in Sachen geht, hier, ich möchte mein Fahrrad verkaufen oder so. Dafür gibt es im Netz andere Gruppen. Wir wollen es einfach nicht verwässern durch alles, was man im Triathlon besprechen kann. Wir wollen schon über die großen Themen diskutieren. Und die andere Gruppe ist Power and Pace, die Gruppe zu den Trainingsplänen. Und da herrscht wirklich eine ganz tolle Kultur. Die Leute haben Fragen und wir kommen manchmal nicht rechtzeitig dazu, zu antworten, bevor schon fünf andere getan haben. Ja. Wo wir auch sehr viel daraus lernen. Ja, also das macht richtig Spaß und ein großes Lob an die Community, wie kollegial ihr da miteinander umgeht und wie hilfsbereit ihr seid.
Ja, macht also weiter das so.
Freut uns wirklich sehr. Ja,
gut.
In dem Sinne, zurück an den eigenen Schreibtisch, zurück an die Arbeit an anderen Medien. Ich schneide den Podcast und dann wünschen wir euch einen schönen Abend auf der Rolle, wo auch immer ihr uns hört. Viel Spaß dabei.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.